Wir wollen das Wort Gottes wieder hören und ich grüße euch als Pastor hier so herzlich zu und in diesem Gottesdienst, zu dem wir versammelt sind. Ich möchte das ganz bewusst nochmal betonen, im Namen des allmächtigen Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist in unserer Mitte. Er ist hier, das hat er versprochen in seinem Wort. Ich hoffe, es geht euch allen richtig, richtig gut. Mindestens nach dieser Lobpreiszeit, oder? Wir haben einen wunderbaren, mega guten Gott, dem wir unser Leben anvertrauen, lernen. Gott ist bei seinen Christen in dieser Welt und er lehrt uns, wie es sich anfühlt in diesen Tagen, wie in einem Kokon beschützt zu sein. Ich kriege viele Botschaften und Messages von Pastoren und Leitern aus dem ganzen Land und irgendwie schwingt das mit, das Gefühl, dieses Empfinden, Gott beschützt seine Gemeinde, seine Kinder, da wo du bist, wie in einem Kokon. Wir leben in einer mega, mega coolen Zeit. Freunde sagten mir in dieser Tage und meiner Frau kürzlich, wisst ihr, in allem, durch was wir gehen, liegen Chancen, großartige Chancen. Und wir lernen, auf Veränderungen einzugehen und mit Veränderungen zu leben. Und sie aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive der Bibel, das dürfen wir als Christen. Diese Hoffnung haben wir, dieses Fundament haben wir, die Welt, das Geschehen um uns herum zu betrachten. Ich las dieser Tage im Spiegel, also in der Zeitschrift Spiegel, die vorletzte Ausgabe 17, und da beschreibt der Journalist Ulrich Fichtner in dem Leitartikel, der dem Coronavirus gewidmet ist, folgende Grundstimmung, die viele so empfinden und aussprechen über unsere Welt. Hört mal kurz rein, wie er unseren Zustand beschreibt. Ich zitiere: Nichts ist mehr, wie es war. Alle sagen und schreiben es jetzt. Joschka Fischer hat in der FAZ die erste Menschheitskrise des 21. Jahrhunderts ausgerufen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, spricht von der dunkelsten Stunde der Menschheit. Papst Franziskus sieht die Zeit für eine Umkehr gekommen, weg von der Heuchelei. Und auch der CEO des Investmentgiganten BlackRock, Larry Fink, stimmt seine Kunden in einem Brief auf eine neue Welt auf wackeligem Boden ein. Alles, was Rang und Namen, Macht und Kapital hat, konstatiert jetzt radikale Veränderung, den Beginn einer neuen Welt. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Ich zitiere immer noch. Und ist es überhaupt ernst gemeint? Ist es möglich, dass der Tod, der Gleichmacher, die Menschheit irgendwie bessert? Ist es möglich, dass das Virus ein globales Innehalten bewirkt? Eine gedehnte Schrecksekunde, in der nicht nur die Gefahr, sondern auch das Rettende wächst? In der sich Unwesentliches vom Wesentlichen trennt? Das Virus wäre dann ein universaler, heilsamer Schock. Ein weltumspannender Moment des Memento Mori. Das heißt, bedenke, dass wir sterben werden. Kann es davon eine Corona-Version geben? Und die letzte Frage hier in diesem Text, der geht noch lange, lange weiter, heißt: Sind wir bereit für die Einsicht, dass wir unser Leben ändern müssen? Ich weiß nicht, ob es eine Corona-Version gibt von dem bekannten Bibelwort, bedenke, dass du sterben musst. Aber ich weiß, es gibt eine Perspektive Gottes von dieser Zeit und die hört sich etwas anders an und die will ich uns mal lesen. Im Psalm 36 formuliert der damalige Bundeskanzler Israels, 1000 vor Christus, David hieß er, das so: Herr, deine Güte reicht, soweit die Himmel sind, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die großen Fluten. Du, Herr, hör mal, hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. So alt, 1000 vor Christus, und so auf den Punkt gebracht, ist das die umschriebene Wahrheit des Evangeliums. Ich fasse mal zusammen. Wir sind, sagt dieser Bundeskanzler Israels, wir sind umgeben von einem gütigen, gnädigen und gerechten und lebensspendenden Gott. Der Menschen, das gefällt mir, Menschen und Tieren helfen will, das ist seine Perspektive. Der Zuflucht gibt, der tröstet, der satt macht und das Leben schenkt. Leben in Ewigkeit. Seine Perspektive, ihr Lieben, ist eine erneuerte und neue Welt. Ich möchte dich wieder erinnern daran, als Christ, Gott träumt von einer neuen Welt ohne Hass, ohne Lüge, ohne Tod, ohne Egoismus, ohne all dem Schlechten, was uns zerstört. Und darf ich es euch verkündigen, aus der Sicht der Bibel, er bekommt es hin. Der Mensch soll leben, angstfrei, in Sicherheit, aber mit ihm. Und Gott ist eben nicht eine ferne Größe, sondern er ist in Jesus Christus in diese Welt gekommen. Gott, der Schöpfer, begegnet seiner Schöpfung, damit die Schöpfung ihn erkennt und aufnimmt. Die Bibel nennt das Reich Gottes, Gottes Herrschaft auf der Erde, Kindschaft Gottes. Und nein, es ist nicht der Tod, der uns bessern kann, wie der Journalist fragt. Der Tod, der macht nur Angst. Das sehen wir am Verhalten von uns Menschen. Viele sind so ängstlich und übervorsichtig geworden. In der Veröffentlichung des Landkreises Wittenbergs haben wir, Stand Mittwoch, gerade 31 Personen, die noch infiziert sind. Die anderen sind genesen. Von 120.000 im Landkreis. Und es sind viele Menschen, wenn du so durch die Geschäfte gehst und Straßen gehst, wir machen riesige Bögen um uns. Wollen wir gar nicht. Viele belächeln das auch. Und trotzdem ist das die Botschaft von Angst und Unsicherheit. Nein, der Tod hilft da nicht. Der produziert nur noch mehr Angst. Aber was uns helfen wird, ist die Frage nach jemand, der stärker ist als der Tod. Und der immer noch dann da ist, wenn der Tod gekommen ist und kam. Und ob er uns verändern könnte, das ist die Frage. Das ist Gott. Gott schickte seine Hilfe, seinen Sohn. Wir kommen ja gerade von Ostern her. Jesus kam aus dem ewigen Leben und brachte ewiges Leben. Und jeder, der ihn aufnimmt, erhält ewiges Leben. Mit seinem ganzen eigenen Leben bezeugte Christus durch seine eigene Auferstehung, durch seine Botschaft, durch seinen Heilungsdienst, dass er würdig ist, angenommen und gefeiert zu werden. Jesus, seine Botschaft ist nicht eine Botschaft des Todes, die Angst stiftet, sondern es ist eine Botschaft des Lebens, aber es ist eine Botschaft, die immer noch Botschaft ist und eine Botschaft ist würdig gehört zu werden in unserer heutigen Zeit, genauso wie vor 1000 Jahren. Seine Worte, seine Gleichnisse wollen uns etwas von Gott offenbaren. Er kam nicht, um sich selbst zu präsentieren, er kam uns, um das Herz Gottes zu offenbaren. So dass wir immer und immer mehr etwas von Gott verstehen und aufnehmen können. Und Jesus sagt, mein Wort, das Wort Gottes, es verändert unser Leben von innen nach außen. Darum erzählt Jesus Vergleiche. Geschichten, die uns helfen, als sterbliche Menschen etwas von unsterblichen Gott zu verstehen und aufnehmen zu können. Und da will ich mit uns heute Morgen jetzt einen Vergleich betrachten, der uns im Johannesevangelium berichtet wird. Und eben auch heute angegeben ist im Kirchenjahr für uns Pastoren, mich und meine Kollegen als Predigttext. Und ich hoffe, viele können davon Gebrauch machen, dass wir hier in diesem Land heute Morgen gleichen Predigttext haben. Johannes, der Schreiber der vierten Biografie über Jesus, war ein Freund von Jesus, ein Augenzeuge. Und nun hört er Jesus Folgendes sagen. Und das lese ich uns mal. Hört mal zu, Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das ist das Gleichnis, der Vergleich, den Jesus bringt. Jesus lebte in Zeiten von Landwirtschaft und Weinbau war im Nahen Osten überall verbreitet. Weinberge, Weinbauern, Weinstöcke und Wein. Das waren alles verständliche Bilder, mit denen die Menschen damals Brücken bauen konnten, um Botschaften von Jesus zu verstehen. Und ich möchte uns drei Antworten auf drei Fragen bringen, von denen ich glaube und sehe, dass viele Menschen sich mit diesen Fragen grundsätzlich auch heute beschäftigen. Warum bin ich heute da? Warum bin ich gerade in diese Zeit geboren? Warum? Und was soll ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und drittens, wird alles gut in meinem Leben? Wird es gut? Werde ich versorgt werden? Zunächst kurz zu diesem Bild, was Jesus hier verkündigt. Es sind drei Dinge, die Jesus hier gebraucht. Der Weinbauer, der Weinstock und die Weinrebe. Ich finde es cool, dass auch wir hier in Wittenberg, zwar nicht groß, aber wir wohnen in einem Anbaugebiet Jessen. Der Jessener Wein geht um die Welt. Und vor Jahren haben wir zu Hause bei uns in unserem Grundstück einen Weinstock gepflanzt und der bringt jedes Jahr richtig viel Frucht. Ich habe ihn euch hier mal als Bild mitgebracht. Das ist mein aktueller Stand meines Weinstocks, gerade gestern noch das Foto gemacht. Und Jesus will uns durch dieses uralte Bild etwas sagen. Jesus sagt drei Bilder. Der Weinbauer, dem der Weinstock gehört, den vergleicht Jesus mit dem Vater im Himmel, Gott selber. Dann der Weinstock, das sagt Jesus, das bin ich. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Es gibt 7 Ich-Bin-Worte, die Johannes in seinem Evangelium verarbeitet und ein echter in der Tora gefestigt, der Jude, der zuckt zusammen, wenn das Wort Ich Bin kommt. Weil Ich Bin ist auch die alte Bezeichnung des allmächtigen Gottes in Israel. Der Name wird nicht ausgesprochen und Gott hat sich oft dem Volk Israel in verschiedenen Ich-Bin-Formen offenbart. Ich bin El Shaddai, ich bin Jahwe Ire, der Versorger und so weiter. Und als Jesus das hier verkündigt, da klingelt etwas in den Ohren der Juden. Und drittens, die Weinrebe. Das ist das Bild für uns Menschen. Das bist du und das bin ich. Das sind diese kleinen grünen Teile, die wir hier schon am Anfang Mai jetzt haben. Ich muss mal kurz das Mikro wechseln, weil die rote Lampe angeht. Die Weinreben sind das, was jetzt grün ist und aus diesem Weinstock herauskommt. Und ich habe es euch nochmal im zweiten Bild mitgebracht und extra gezeigt, ein bisschen dichter rangegangen. Und ich wünschte, dass du das über den Bildschirm dich lange verinnerlichst, dieses Bild jetzt. Das begleitet uns durch die Predigt. Das sind die Reben, diese kleinen grünen Teile. 2 Zentimeter, 5 Zentimeter groß und sie werden wachsen. Und Jesus antwortet auf unsere erste Frage in diesem Text: Warum bin ich heute eigentlich am Leben? Warum bin ich da? Egal wie alt ich bin. Bin ich gewollt? Habe ich wirklich einen Platz in diesem Leben 2020? Und Jesus, seine Antwort aus dieser Perspektive des Weinstocks ist ja. Ja. Denn mein Vater hat dir Leben gegeben. Schau dir diese Rebe an. Schau genau auf den Bildschirm. Da kommen aus diesem Weinstock diese Dinger raus. Das bist du. Der Herr Gott allmächtig hat dich in diese Zeit geboren. Ganz bewusst, du bist kein Zufall. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, haben wir gelesen. Deine Treue ist so groß, wie die Wolken gehen. Du hast den Menschen geschaffen, um ihn in Beziehung zu Gott zu setzen. Du bist Gottes Gedanke für diese Zeit. Seit heute. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich erwählt, um mit ihm verbunden zu sein, um aus der Beziehung heraus zu wachsen. Wir Menschen machen gerade global etwas durch. Uns sind Beziehungsbeschränkungen auferlegt. Uns fehlen die sozialen Kontakte von Freunden und Familien. Das macht was mit uns. Warum? Warum macht das was mit uns? Uns Pastoren wird gerade in Analysen bescheinigt, wir gehen durch Stresstests durch und brauchen das Dreifache an Energie, was wir sonst im normalen Alltag mit unseren Gemeinden und im Leben bräuchten. Das macht was mit uns. Warum? Weil wir Menschen für Beziehung geschaffen sind. Der Wert einer christlichen Gemeinde, wo wir uns begegnen, auch hier in Wittenberg, uns mitteilen, uns annehmen, der wird auf einmal, weil er genommen wurde, ganz kostbar in unseren Augen, oder? Geht es dir nicht auch so? Ich sehne mich danach, dich wieder physisch zu treffen. Vielleicht fehlt dir, der du Zuhörer und Zuschauer bist, was ganz anderes, weil du nicht gläubig bist, an dem du jetzt meinen Gedanken auch festmachen kannst. Ja, Mensch, ich bin für Beziehung geschaffen. Ich brauche mein Gegenüber, damit ich leben kann, damit ich mich entfalten kann. Ich habe es schon gehört. Als Schüler der Oberstufe wieder in die Schulen kamen, da lagen sie sich erst einmal in den Armen. Und ich unterstelle ihnen, das haben sie nicht getan, weil sie Rebellion gegen die Regierung und gegen diese Gesetze zeigen wollten. Nein, 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 nein. Sondern weil sie eine viel tiefere Energie in sich tragen, von Gott in den Menschen gelegt. Der Mensch sehnt sich nach Beziehung. Und deswegen ist der Mensch auf der Suche nach ihr. Martin Buber, ein Religionsphilosoph aus dem letzten Jahrhundert, schrieb 1923 einen seiner wichtigen Beiträge über das Ich und über das Du. Und mir gefällt ein Satz, er kreierte dieses dialogische Prinzip, dass Ich und Du in Beziehung gesetzt sind. Und er sagt diesen Satz: Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Erst am Du kann ich mein Ich überhaupt entdecken. Das erleben Eltern mit ihren kleinen Kindern. Der Mensch wird geboren und dieser Mensch braucht das Du, die Mutter, den Vater, das Umfeld. Und das durchzieht sich in der Pubertät, in der Teenagerzeit, im jungen Erwachsenenalter und später im Älterwerden. Wir brauchen das Du, um unser Ich wachsen zu lassen. Deshalb sind alle Menschen so lange auf der Suche nach etwas, was ihnen Identität und Sinn gibt, bis sie Gott gefunden haben in Jesus Christus. Weil wir dafür geschaffen sind, wenn ich Jesus als mein Du entdecke, dann kann ich mein eigentliches, von Gott geschenktes Ich entfalten und entdecken. Im Psalm 139 schreibt jemand, wie wunderbar sind deine Werke. Du hast mich auf erstaunliche Weise gemacht. Du, nicht es, du. Und Gott sagt, du bist Rebe an meinem Weinstock. Ich habe dich gemacht. Du stehst in Beziehung mit mir. Und wenn die Rebe hier, dieser kleine Ast, weggenommen wird, dann verliert diese grüne Rebe ihr ganzes Potenzial. Die Rebe wird nicht mehr versorgt. Sie kann nicht mehr wachsen. Sie hält dem Sturm nicht stand und dem Wind. Sie flattert durch das Grundstück oder sie liegt im Kompost und vertrocknet. Wenn diese grünen Teile hier aber dranbleiben an dem dürren kleinen Ast, dann lebt die Rebe. Ich wundere mich jedes Jahr, wenn bei mir die Reben wachsen und dann kommen die Trauben und bringen Frucht und dann hängen bei mir große, schwere, manchmal 15 cm große Trauben lang runter und die Blätter sind groß und der Wind pfeift da rein. Manche Reben hängen bei mir so um die Ecke, dass sie die Wetterseite abkriegen. Noch nie ist eine Rebe abgebrochen, noch nie. Du denkst, die ist doch nur ganz klein verwurzelt, aber sie hält, sie trägt. Paulus sagte einmal, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Eigentlich nichts. Aber die Rebe braucht genau dieses Du, jemanden. Und das gilt für Christen genauso, für Menschen, die vielleicht jetzt zuschauen und nichts mit dem Glauben am Hut haben. Das gilt für uns alle. Wir brauchen einen Halt im Du des anderen. Und viele Menschen sind schon weggerissen worden, weil sie sich auf Menschen oder Werte verlassen haben, die plötzlich nicht mehr da sind. Gerade erlebt diese Welt, dieser Planet, diese Generationen, wir alle eine Erschütterung. Und Menschen ist das weggebrochene Halt, weil man auf Geld setzt, weil man seine Identität über die Menge des Geldes definiert. Das Du ist mein Geld. Oder bei anderen Menschen ist das Du meine Leistung. Wenn ich Leistung bringe, dann bin ich etwas wert. Oder sie setzen auf Macht oder auf alles Mögliche, worauf der Mensch setzen kann. Auf sein Image, Hauptsache ich stehe immer gut da. Auf das Make-up, was immer sitzen muss. Viele von uns Menschen, wir setzen unseren Wert auf unser Äußeres, unsere Stimme, unsere Augen, unser Aussehen. Auf Beziehungen, wer kennt wen? Wenn ich mich über all das definiere, wer ich bin, was denkst du gerade jetzt über dich? Manche brauchten ihren Wert, definieren ihren Wert übers Fitnessstudio. Jetzt bist du schon 6 Wochen ohne Fitnessstudio. Fühlst du dich immer noch so gut ohne wie mit? Daran können wir erkennen, worüber definiere ich mich? Was ist mein Du in meinem Leben? An dem ich mein Ich aufrichte. Freunde, Urlaub, Kreuzfahrten, Partys, Freizeiten, Fußball. So viele Dinge sind uns gerade auf Null gefahren. Und die große Frage in unserem Leben, die dürfen wir beantworten, was macht das eigentlich alles mit mir? Ich suche nach Dingen, über die ich mich definiere und nun haben wir diese Dinge nicht. Steckt das vielleicht hinter der Frage des Journalisten? Sind wir bereit für die Einsicht, dass wir jetzt unser Leben ändern müssen? So hat er ja gefragt. Und Jesus wird im Hebräerbrief, von Jesus wird im Hebräerbrief gesagt, dass er eben durch sein Kommen vom Himmel, durch sein Sterben und Auferstehen ein Anker geworden ist für uns Menschen. Ein Anker, ein Anker. Das macht ein Schiff fest, das hineingeht bis in die Ewigkeit. Das heißt, wer mit Christus in Verbindung lebt, der ist festgemacht im Leben, in jedem Sturm, der wird nicht abbrechen bis in die Ewigkeit hinein. Und Gott schwört fast in diesem Versen im Hebräerbrief, dass er nicht lügen kann, um uns klarzumachen, Jesus ist die Hilfe. In ihm bin ich versöhnt. In ihm, wenn ich mein Leben erkenne, von ihm geschenkt zu bekommen zu haben, dann bin ich versöhnt mit diesem ewigen Designer meines Lebens. Ihn darf ich lieben. Und aus dem Gegenüber bestimmt sich mein Wert. Gott hat mir meine Würde gegeben. Mir sind meine Schulden erlassen worden. Für einen Zweck. Und da bin ich beim zweiten Punkt. Was soll ich denn hier auf dieser Erde? Warum bin ich denn da? Was ist meine Aufgabe und Bestimmung in dieser Zeit? Und Jesus sagt ganz deutlich in diesem Bild, eine Rebe, schau sie dir nochmal an hier, ist dazu da, dass sie Frucht bringt. Dazu kommt sie aus diesem kleinen, knöcherigen, verknöcherten Hölzlein heraus. Dazu wächst sie, dazu wird sie gepflegt. Unnötige Triebe werden weggeschnitten, zu viele Blätter später auch, die den Zuckerhalt bestimmen und so weiter, um Frucht zu bringen. Segen wäre ein anderes Wort. Du bist zum Segen auf dieser Welt da. Ja, das hören wir wieder gerne aus unserem Leistungsdenken, in unserer Leistungsgesellschaft. Und wir trimmen uns ja, zum Segen zu sein. Wir trimmen unsere Kinder mit allen möglichen Sachen. Und jetzt sind alle fakultativen Dinge unter der Woche plötzlich nicht da. Wir nennen das Fördern und es ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber ihr Lieben, ich möchte auch eine Lanze für das Wort Gottes brechen. Wenn wir diese fakultativen Dinge, die wir so tun, um unsere Leistung zu steigern, übertreiben und zu stark treiben, dann kann das zu einer Waffe werden, die sich gegen uns richtet irgendwann. Wir definieren unseren Wert über unser Können, über unsere Leistung, über unsere Zensuren und sind dann unzufrieden. Und da bringt der Apostel Paulus uns bei diesem zweiten Punkt sehr schnell in eine Richtung. In Galater Kapitel 5, 22, da heißt es, die Frucht hingegen, die Gott wirkt, die der Geist Gottes wirkt, die besteht in Liebe und Freude und Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wenn wir das mal lesen, dann ist am Ende es eben nicht die Frage, was kann ich leisten und was habe ich geleistet, sondern zu was bin ich geworden? Es ist erstaunlich, dass hier im Galater 5, dass die Aufzählung hier nicht Werte sind, wie Geld und Leistung, sondern es sind Charaktereigenschaften. Und beim Wein spricht man dann, wenn der Wein flüssig ist, vom Charakter des Weins, nicht von der Menge. Die Menge wird auch bundesrechtlich gedrosselt in unserem Land. Das spielt nicht so die Rolle. Ich habe gestaunt, wie im Süden Deutschland, wie wenig eigentlich die Weinbauern produzieren dürfen von der Menge des Weins. Die Menge spielt nicht die Rolle. Der Charakter ist entscheidend. Hey, welche Charaktere hat deine Flasche? Und die ist abhängig davon, in welcher Gegend ist der Wein gewachsen? Wie waren die Umwelteinflüsse? Nicht das Aktive, sondern das Passive. Der Charakter ist entscheidend, ob das Jesus auch schon gewusst hat. In diesem Bild. Paulus schreibt einmal im 1. Korinther 13, diesem bekannten Kapitel, aus dem Menschen gerne Hochzeitsverse entnehmen, dieses sogenannte Hohelied der Liebe. Er schreibt es, was einmal alles vergehen wird und was einmal bleibt. Und das, was bleibt, das ist nicht Geld und Reichtum. Es ist nicht Wissen und Macht, sondern das, was bleibt, ist Charakter, Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist, was unvergänglich ist und alles andere vergeht. Das ist doch auch in unserer Welt gerade so. So vieles vergeht. Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind die Dinge, die gerade an Werte bleiben. Die sind unvergänglich. So dein Wert ist nicht, was du kannst. Dein Wert definiert sich aus dem, was du wirst. Und der ist abhängig, mit wem du abhängst und an wem du dran bist, aus dem Bild gesprochen, was in dir fließt. Das ist eine Frucht, über die Paulus hier spricht, die durch den Geist in uns hervorkommt. Also wieder ganz eindeutig nicht unsere Anstrengung, sondern die Freundschaft mit Jesus, das Dranbleiben am Weinstock, mit dem Vater, mit dem Geist, das kommt. Der Preis dafür ist, dass wir unser Leben in Gottes Hand legen. Ich glaube an die Veränderung des Menschen. Aber grundsätzlich erstmal nur, wenn wir Gott ranlassen und ihn erkennen und das Wesen von Jesus uns verändert, dann werden wir von innen her verändert und dann verändern wir die Gesellschaft mit Gottes Werten, wenn wir die Werte Gottes in uns wachsen lassen. So, ich komme zum Schluss und zum dritten Punkt. Die große Frage, die viele Menschen heute haben, ist, werde ich versorgt? Wird alles gut in meinem Leben? Wer garantiert mir, dass ich versorgt werde? Und ich lese uns das Wort von Jesus hier noch einmal. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Hörst du das? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Heißt doch im Umkehrschluss, mit ihm können wir alles. Und im Vers 7 geht es weiter. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, seine Worte in uns bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Wenn ihr dieses Bild hier eingeblendet seht und auf diesen Wein, auf diese Rebe schaut, ich hoffe, wir können mit den Augen unseres Herzens sehen, was Jesus uns hier vermitteln möchte. Wenn die Rebe mein Wort in sich hat, wenn die Rebe meinem Wort glaubt, was heißt, ich bin verbunden mit dem Weinstock, ich höre auf Christus, mit Jesus selbst, dann wird mein Vater, sagt Jesus, und ich mit dem Heiligen Geist, wir drei zusammen in der Trinität, mich um die Rebe kümmern. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir könnt ihr alles tun. Weißt du, was Jesus hier sagt? Die Rebe muss sich keinen Kopf machen um Frucht. Die Rebe muss sich keinen Kopf machen um Frucht. Der Weinstock treibt so tiefe Wurzeln ins Erdreich, da kommt der Strom der Versorgung her. Ihr Lieben, es ist jetzt Zeit, und das sagen viele, viele, viele gläubige Leiter in der Welt, die Beziehung, die einzelne Beziehung mit Christus zu vertiefen, die Zeit, die du hast, nicht zu verplempern, sondern sie im Gebet, in Spaziergängen, in der Stille mit deinem Gott zu vertiefen. Jetzt ist die Vorbereitungszeit für den Leib Christi. Still zu werden, Gott zu suchen und sein persönliches Wort für dich zu hören. Er wird dich verbergen im Kokon. Die Gemeinde ist im Boot, wie das Bild von Noah es hergibt. Aber unsere einzelne Aufgabe ist es, dass ich von Gott beginne, mehr und mehr zu hören. Nicht, was der Pastor sagt, nicht, was am Sonntag gepredigt wird. Ich baue meine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Ich habe dieses Jahr im Blick auf meinen Weinstock einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe im Februar alles richtig gemacht. Da schneidet man die Triebe vom letzten Jahr, die langen Dinger, zurück nach dem Frost. Und dann wartet man auf die Knospe, dass sie sich dann entfalten kann. Das habe ich alles richtig gemacht. Und dann kam es und dann war letzte Woche der Zustand, wie ihr es hier im Bild seht. Und dann bin ich so in meinem 10 Meter ist das Ding. Ich mache das ein bisschen anders privat als die Profis. Und da habe ich so eine lange Strecke da von Wein und dann bin ich so lang gegangen und das ist normal nach 16 Jahren, so alt ist mein Stock, da kommen einige Dinge nicht mehr. Und ich dachte, Mensch, da sind mir ein paar Dinge zu lang, schneide ich sie ab. Ich hätte sie auch lassen können und ich habe die trockenen abgeschnitten. Und dann war ich an dem einen trockenen dran und der ist so da hinten gewachsen und der war so ein bisschen undurchsichtig und dann schnitt ich ihn ab und dann hatte ich ihn in der Hand und sah, oh, der hat kleine frische Triebe. Ich hätte ihn stehen lassen sollen. Ich dachte, der war trocken. Das war mein Fehler. Aber jetzt kommt mein Punkt, warum ich das sage. Die Schnittstelle, die war nicht größer als mein kleiner Finger. Kein Quadratzentimeter groß, kleiner noch. Und ich schnitt das Ding ab. Und aus dieser Schnittwunde lief Wasser und Wasser und Wasser. Und ich habe einen Eimer drunter gestellt, damit die Mineralien dieses Wassers, das war so viel, das tropfte und tropfte und tropfte, wie so ein undichter Wasserhahn. Ich dachte, das wird ja mal zu Ende gehen. Damit diese Mineralien mir meine Oberfläche von meinen Stein nicht kaputt machen. Und ich hatte nach 2 Tagen über 2,5 Liter Wasser in meinem Eimer. Das tropfte 24 Stunden. Und ich stand vor dem Ding und als ich jetzt die Predigt vorbereitete, glaube ich, das ist eine Predigt für mein Leben, vielleicht für dein Leben, für diese Zeit, vielleicht für die Ewigkeit. Jesus sagt, mein Vater ist der Weinstock. Und das, was wir natürlich nicht sehen, weil wir natürlich am Weinstock sind, aber wenn du das mal abschneidest, dann siehst du, das war auch nicht schlimm für den Weinstock. Der hat 4-5 Tage getropft, da ist so viel Wasser drin. Da ist so viel Versorgung drin. Wie Jesus immer wieder sagt, Gott ist ein Gott des Überflusses, mehr als genug. Du kannst es gar nicht erfassen, wie viel Versorgung Gott für dich bereitet hat. Er wird dich versorgen. Das ist die Botschaft Jesus Christus. Und wie viele der Tage unseres Lebens, meines Lebens, heul ich rum, weil Ängste kommen und ich mich sorge. Luther hat gesagt, schäm dich, du leidiger Unglaube. Aber das hilft ja auch nicht. Wer versorgt mich? Wird es für die Zukunft reichen? Jesus mit diesem Bild des Weinstocks und mit vielen anderen zahlreichen Worten bemüht sich Jesus um uns, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. Sorgt euch nicht. Im Alten Testament berichten Menschen davon, dass sie sich stärken in ihrem Gott und wieder Kraft bekommen. Dass Gott Müden aufhilft. Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Geh hin und bitte. Und was du auch bittest, wirst du bekommen, sagt der Herr. Die Frage, wird alles gut am Ende? Gemeint ist, wird der Herr mich durchtragen? Wird der Herr mich versorgen? Ist hier aus diesem Text eindeutig ja. Ja. Wenn wir in Jesus bleiben, sind wir seine Kinder. Und wir können bitten, um was wir müssen. Wir können bitten, um was wir auch müssen. Jeden Tag neu. Und Gott wird es uns geben. In dem Weinstock ist so viel Kraft. So viel Wasser des Lebens, so viel Energie vom Himmel für müde gewordene, für kraftlose, für enttäuschte und frustrierte. Was nehmen wir mit für diese Woche aus diesem Text? Ich bewege mich hier mit uns in drei großen Themen unseres Lebens. Darf ich dich einladen, vielleicht still zu werden und dir diese drei Fragen nochmal durch den Kopf gehen zu lassen? Und dann im Blick auf die Zukunft, auf die Tage vor uns, auf die Zeit der Welt, in der wir leben, vor uns, zu sagen, Gott, ich sehe in diesem Beispiel, in diesem Bild des Weinstocks, du sagst mir, wer ich bin. Nicht Dinge, nicht Image, nicht Geld, nicht Leistung, nicht Job. Du sagst mir, wer ich bin. Es ist nicht meine Vita, nicht mein Versagen, auch nicht mein Versagen. Gott, ich sage dir heute Morgen, ich möchte mich festlegen und ich bitte, mir zu helfen, dass ich meine Gedanken, meine Gefühle, meine innere Einstellung auf dieses Wort von Jesus ausrichte. Ich will dir heute Morgen hier vor dem Bildschirm sagen, ich bitte dich, du sollst mir sagen, welchen Wert ich habe. Und zweitens möchte ich dir sagen, Herr, ich möchte meine Lebensverbindung mit dir, Jesus, leben. Vielleicht hörst du diese Predigt und schaust sie und du hast Jesus nicht, du bist nicht verbunden mit ihm. Du darfst ihn einladen, gerade da jetzt, wo du sitzt oder stehst. Lad ihn ein, sag Jesus Christus, mach du auch mich fest an diesem Weinstock Gott. Führ du mich in die Beziehung mit Gott. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich anerkennen, dass du für diese Beziehungsfähigkeit zwischen mir und Gott starbst. Du bist es, du machst es möglich, dass ich in Kontakt kommen kann mit Gott. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, mir meine Fehler zu vergeben. Und ich möchte mich nach deinem Wort orientieren. Und meine Frage an dich, der du mit Jesus lange unterwegs bist oder überhaupt unterwegs bist, bist du gegründet im Wort? Hast du jetzt in diesen letzten 6 Wochen, 7 Wochen Zeit mit Jesus mehr im Gebet? Wo machst du dich fest? Wo machst du deinen Glauben fest? Wo machst du das fest? Ja, ich bin verbunden mit Christus. Woran machst du das fest? Ist deine Priorität Christus? Hörst du auf ihn? Suchst du ihn in den Fragen deines Lebens? Jetzt ist die Zeit, im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt hast du Zeit. Und die dritte Gruppe, die Jesus hier heute Morgen anspricht, und da möchte ich dir diese Frage auf den Weg geben in diese Woche: Sorgst du dich oder lebst du schon? Jesus, Petrus, Paulus, alle sagen dir und mir: Werf deine Sorgen auf den Herrn und lass sie dort, lass sie dort. Dass Sorgen, Gedanken und Minuten kommen, das erleben auch wir Pastoren. Das erlebt jeder in Führungsposition, jeder Geschäftsmann, jeder Mensch, jeder Vater, jeder Ehemann, jede Mutter, jede Frau, jedes Kind, jeder Teenager, das ist normal. Unser Training besteht darin, die Sorgen, wenn wir sie geworfen haben, dort zu lassen, wo sie sind, bei Christus, aufgehoben. Sind wir bereit, fragte dieser Journalist am Eingang der Predigt, sind wir bereit für die Einsicht, dass wir unser Leben ändern müssen? Bist du bereit? Bist du bereit für die Einsicht? Erkennst du das? Und im Gottesdienst, wenn der Verkündigung geht, natürlich zuallererst um unsere Beziehung mit Gott. Und darüber hinaus gibt es viele, viele, viele Themen in unseres Lebens, über die wir nachdenken können und müssen, wahrscheinlich im Blick auf Veränderung unseres Lebens für die Zukunft. Aber vielleicht, wenn du diese Rebe noch einmal vor Augen hast im Bild, vielleicht wirkt dieser Eingangsvers von mir aus Psalm 36 von dem König David aus Israel jetzt nochmal ganz anders. Und damit möchte ich schließen hier und dir das nochmal vor Augen sprechen und malen. Herr, deine Güte reicht. Soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen, deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Und dein Recht wie die großen Fluten. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren, also auch mir. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit Wonne, wie mit einem Strom. Denn bei dir ist meine Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehe ich das Licht. Gott sagt, wenn die ganze Welt erschüttert wird, dann hat er uns als sein Volk und dir ein unerschütterliches Reich ins Herz gegeben. Diese Unerschütterlichkeit, die wünsche ich dir für heute, für die kommende Woche, für dein gesamtes Leben. Gott segne dich. Amen.